Hallo!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom EndoPower-Podcast.
Genau, und heute haben wir einen ganz tollen Gast bei uns, die Jessie. Willst du dich kurz vorstellen?
Na klar, sehr gerne. Hi, erstmal schön, dass ich hier sein darf. Ich bin Jessie von Bodysynchron. Vielleicht kennt ihr mich, ich bin auf Instagram sehr aktiv. Ich bin Ernährungsberaterin und Zykluscoach.
Genau. Manche kennen sie mit Sicherheit und wir haben das Thema Pille heute mitgebracht, möchten darüber sprechen, eben mit Jessie. Wir möchten vorab sagen, das soll jetzt kein Pill-Shaming werden beim Thema Endometriose. Wir möchten einfach darüber aufklären, was für Möglichkeiten ihr habt, wenn ihr sagt, okay, wir möchten die Pille absetzen, was wir finden, was wichtig zu wissen ist, wenn man die Pille nimmt. Und natürlich ist uns bewusst, dass bei Endometriose die Pille nicht zur Verhütung gedacht ist, sondern als Medikament. Aber trotzdem bekomme ich immer wieder Fragen zur Pille. Es ist so viel Unsicherheit da. Und deshalb haben wir uns Jessie als Expertin dazugeholt, um das Thema einfach nochmal umfassend beleuchten zu können.
Genau. Und es werden auch sehr viele Fragen gestellt in Richtung, wie kann ich die Pille absetzen und was kann ich da in dem Bereich verändern? Und ich möchte gerne die Pille absetzen. Deswegen ist es einfach auch wichtig, sich da ein bisschen Wissen von einer Expertin dazu zu holen.
Genau. Deshalb wäre unsere erste Frage, Jessie, wie kamst du zu dem Thema Pille absetzen? Warum hast du sie abgesetzt und wieso ist es jetzt so dein Herzensthema geworden?
Ich habe die Pille mit 16 verschrieben bekommen, bin da von meinem Arzt nicht großartig drüber informiert worden. Der hat nur gesagt, ja, damit kriegen Sie auf alle Fälle super schöne Haut. Ich hatte da die Hautprobleme in dem Alter, aber ich dachte mir, ja, kann ja nicht schaden, wenn sie noch besser wird. Und er hat mich noch gefragt, ob ich Raucherin bin, was ich verneint habe. Und damit war das abgehakt, das Ganze. Und man nimmt sie ja dann so und denkt dann nicht weiter drüber nach. Und dann habe ich mit 18 das erste Mal probiert, sie abzusetzen. Da war ich dann Single und dachte mir, ich brauche sie ja jetzt nicht mehr. Und habe dann total Akne im Gesicht bekommen. Und das war schon so das erste Mal, wo ich mir dachte, hä, was stimmt mit mir nicht? Warum auf einmal? Bis ich erst mal drauf gekommen bin, dass es mit der Pille zusammenhängt, hat es auch eine Weile gedauert. Ja. Und da hat mir auch nicht wirklich was geholfen. Also ich bin zu Kosmetikern gegangen, zu Dermatologen, habe mir alle möglichen Cremes und Tiegelchen gekauft für viel Geld und es hat nichts geholfen. Und dann irgendwann habe ich sie wieder genommen und alles war gut, die Haut war wieder schön. Und dann so ein paar Jahre später, ich glaube, das war dann mit 24, habe ich nochmal probiert, sie abzusetzen, weil ich zu dem Zeitpunkt dann Veganerin geworden bin und sehr auf meine Ernährung und auf so einen gesunden Lifestyle geachtet habe. Und dann dachte ich mir, das passt irgendwie nicht rein, jeden Tag Hormone zu schlucken. Ich habe mich damit einfach nicht mehr wohlgefühlt. Ja. Und dann habe ich sie abgesetzt und tatsächlich ging es mir am Anfang auch super gut. Also ich habe gemerkt, dass meine Stimmung sich hebt, dass die stabiler wird, dass ich nicht mehr so Stimmungsschwankungen habe und manchmal auch schon depressive Verstimmungen, die ich davor hatte. Wassereinlagerungen sind weggegangen aus Gesicht und Beinen, wo ich mir immer dachte, ich habe einfach so ein rundes Gesicht und auf einmal habe ich gemerkt, hey, da gibt es ja doch Wangenknochen. Und also echt richtig positiv erstmal. Man denkt sich so, ja geil, so kann es weitergehen. Und dann so nach 3 Monaten begann dann Haarausfall bei mir ganz krass.
Krass, ja, und das kenne ich auch.
Ich habe ja eigentlich relativ lange Haare zu dem Zeitpunkt gehabt, also über die Brust. Und das war richtig schlimm für mich. Also ich habe mich da entweiblicht gefühlt, habe dann wieder so wirklich depressive Verstimmungen bekommen, weil ich nicht wusste, was ich dagegen tun kann. Habe sehr viel Geld bei Heilpraktikern gelassen und ich war wirklich, wirklich verzweifelt. Und habe dann Blogs durchkämmt, habe aber nirgendwo so eine Anlaufstelle gefunden, wo mir gesagt wurde, was man jetzt tun kann in dem Fall. Was, und auch die Frauenärzte, ja, nehmen sie halt einfach wieder die Pille. So, das war der beste Ratschlag, den ich bekommen habe. Und dann denkst du dir auch, ja, okay, hätte ich mir sparen können, dahin zu gehen. Und letztendlich habe ich sie aber dann wieder genommen, weil ich mir nicht mehr zu helfen wusste. Und ich habe dann auch noch Akne wieder dazu bekommen nach einer gewissen Zeit. Also es war echt eine schwierige Phase. Und dann, als ich sie genommen habe, war alles wieder gut. Der Haarausfall hat gestoppt, die Haut ist wieder schön geworden. Aber dann dachte ich mir, damit gebe ich mich nicht zufrieden. Was bewirkt es eigentlich in meinem Körper, wenn ich dann solche krassen Erscheinungen habe, wenn ich sie nicht mehr nehme? Da stimmt ja irgendwas nicht. und habe mich dann eben mit dem Thema intensiver beschäftigt, mit Ernährung, mit Hormonen, wie sich das gegenseitig beeinflusst, und habe dann so ein bisschen rumprobiert und experimentiert und letztendlich die Pille dann abgesetzt mit einigen Tricks und Supplementen. Und dann hat es geklappt, ohne dass ich irgendwelche Nebenwirkungen hatte. Also die Haare sind nicht ausgegangen, die Haut ist normal geblieben und die Periode ist auch gleich bekommen. Und dann dachte ich mir, es geht doch bestimmt anderen Frauen auch so. Ich will dieses Wissen weitergeben. Und daraufhin habe ich dann meinen Blog gegründet. Das war schon 2016. Der hieß damals noch Hormongeflüster. Ich hatte dann aber super viel in der Arbeit zu tun und habe das nicht geschafft, das durchzuhalten. Und jetzt habe ich letztes Jahr dann mit Bodysynchron nochmal einen neuen Anlauf genommen. Und genau, seitdem gibt es mich. Und ich glaube, ich habe auch schon ein paar Frauen dabei geholfen, jetzt die Pillenprobleme ein bisschen geringer ausfallen zu lassen.
Ja, auf jeden Fall. Und was du auch machst, ist ja wirklich eine Awareness auch für das Thema zu schaffen. Und gerade genau. Über Instagram erreichst du ja da genau die Frauen, die es betrifft, und auch eben viele junge Mädels, bei denen da dann schon viel früher eine Verunsicherung einsetzt. Also bei mir war das damals auch so. Ich habe das da nicht groß in Frage gestellt mit 18, weil das hat einfach jeder bekommen. Also das war, wer hat die Pille nicht genommen? Und jetzt im Vergleich zu der Freundin von mein Bruder, die ist dann schon eher so, Pille findet sie nicht gut, will sie auch eigentlich nicht nehmen. Und trotzdem, sie geht zum Arzt, sagt, sie möchte eine hormonfreie Verhütung. Mit was kommt sie zurück? Mit der Pille, wo ich auch so sage, hallo. Und deshalb ist es halt schön, dass es dich gibt, weil du da eben die Leute mit an die Hand nimmst und einen so durch dieses Dickicht irgendwie hindurchführst, was ja eigentlich die Aufgabe der Ärzte wäre, was sie aber halt leider nicht machen.
Ja, genau. Jessie, was denkst du, weshalb ist die Pille so unbeliebt geworden?
Ich glaube, dass früher einfach nicht darüber aufgeklärt worden ist, was sie für Nebenwirkungen und Langzeitfolgen hat, und dass da aber jetzt immer mehr Bewusstsein oder Awareness, wie du gerade gesagt hast, Vanessa, dafür geschaffen wird, was die Pille eigentlich mit dem Körper macht. Und ich glaube, dieses Bewusstsein führt dazu, dass viele Frauen sich damit auseinandersetzen und sagen, nee, ich will einen anderen Weg gehen. Und deswegen hat sie jetzt vielleicht so ein bisschen am Status verloren, weil in unserem Alter...
An Klemmer verloren, ja.
Genau, als wir halt noch jünger waren, so in dem Alter 16, 17, fand ich, war sie auch so ein Lifestyle-Ding. Also ja, ganz viele total. Haben dann sich davon irgendwie größere Brüste erhofft in meinem Umfeld und eben schöne Haut und so. Und das war dann eigentlich so die Schönmachpille. Und an diesem Ruf rüttelt man halt jetzt gerade, weil eben mehr darüber aufgeklärt und informiert wird.
Ja. Ja, denke ich auch so. Und auch dadurch, dass sie jetzt schon so lange eingenommen wird, kann man jetzt auch schon auf ein paar Erfahrungsberichte zurückgreifen, was für Negativauswirkungen sie einfach hat. Ich meine, als es damals anfing, wusste ja noch keiner, was für in Anführungsstrichen Langzeitfolgen das eben auch haben kann, wenn man das jetzt länger einnimmt oder dass das überhaupt daher kommt. Ich glaube, da waren alle einfach erstmal froh, dass so dieses Thema Verhütung irgendwie geklärt war, und ist auch ein feministisches Thema, so warum sind da nur wir Frauen in der Verantwortung, was ja auch immer größer wird. Ich denke, das trägt da auch noch seinen Teil dazu bei.
Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass da insgesamt bei den Frauen momentan wieder eine Bewegung stattfindet und dass sie langsam größer wird und dass deshalb auch viel Bewusstsein wieder geschaffen worden ist.
Wobei man ja schon sagen muss, gerade weil du sagst, feministisches Thema, die Pille hat den Frauen ja auch total geholfen. Das war ja schon so ein Befreiungsschlag damals, ja, als stimmt. Die eingeführt worden ist. Also das darf man bei all dem nicht vergessen. Dadurch konnten Frauen arbeiten gehen, konnten höhere Bildungsabschlüsse erzielen. Also es war ja eine tolle Sache. Ja. Aber schon damals haben die Frauen über die gleichen Nebenwirkungen geklagt wie heute. Und es ist halt eigentlich ein Skandal, dass da nicht irgendwas Besseres entwickelt wird, was diese Nebenwirkungen nicht hat, wie wir schon vorhin gesagt haben. So depressive Verstimmungen und so gab es damals auch schon. Und da wird halt einfach nichts verbessert, wo ich mich schon frage, wie wäre es, wenn Männer das schlucken würden und diese Auswirkungen hätten? Würde man dann auch jahrelang nichts verbessern oder wäre da schnell was Besseres auf dem Markt?
Den wird es ja erst gar nicht zugemutet.
Ja. Die Lobby hinter der Pille ist einfach auch riesig. Da ist so eine Geldmaschine hinter, dass da deswegen auch gar nicht weiter geforscht wird, weil es funktioniert ja gut, wie es ist. Es kaufen viele Frauen die Pille. Man bezahlt da ja schon auch relativ viel Geld für, je nachdem, was für eine Pille man hat. Und es funktioniert ja. Die Frauen holen sich sie ja auch mit den Nebenwirkungen.
Ja, weil es halt alternativlos ist oder war. Ich meine, mittlerweile gibt es ja dann auch doch zum Glück mehr. Aber ich sehe es auch so, es war auf jeden Fall ein Befreiungsschlag für die Unabhängigkeit. Aber jetzt ist es einfach an der Zeit, dass da neue und bessere Lösungen herkommen, ohne diese heftigen Nebenwirkungen. Und das wäre jetzt unsere nächste Frage. Was sind denn so die größten Gefahren und wieso wird sie einfach weiter verschrieben, als wüsste man es nicht besser? Also ich habe jetzt gerade das Beispiel von meinem Bruder seiner Freundin gebracht. Die geht zum Arzt und sagt, ich möchte eine hormonfreie Verhütung und läuft mit einer Pille raus. Es ist ja nicht so, dass es keine Alternativen gäbe. Aber warum wird sie trotzdem nach wie vor noch so gern verschrieben?
Ja, also ich glaube, dass es da mehrere Punkte gibt, die mit reinspielen. Also meines Wissens spielen solche Themen wie natürliche Verhütung oder auch Zyklus der Frau in einem Studium der Gynäkologen keine so große Rolle. Man geht da eher auf die Themen Schwangerschaft oder eben schwere Erkrankungen. Also wenn man schwanger ist oder eine Krebserkrankung hat, ist man da sicher gut aufgehoben. Aber bei so kleinen wie Wehchen, das kommt kaum vor in der Ausbildung. Deswegen ist das Wissen einfach nicht da. Meiner Meinung nach, ich habe es natürlich nicht studiert, das ist nur, was ich mir anlesen kann oder eben so erfragen kann von Ärzten, die mit mir befreundet sind. Und zum anderen ist es auch so, dass die Krankenkassen ja so einen Pauschalbetrag pro Versicherten bezahlen. Also man hat eine bestimmte Summe Geld zur Verfügung. Und wenn man dann aber mehr Patienten versorgt, mehr Leistungen erbringt oder mehr Laboruntersuchungen veranlasst, dann bekommt man den Betrag nur noch gestaffelt oder gar nicht mehr ausgezahlt. Und so kann man halt, wenn man die Pille verschreibt, mit Patienten schnell Geld verdienen und gleichzeitig Budget einsparen. Und das ist einfach ein Fehler vom System in meinen Augen und jetzt nicht unbedingt auch nur von den Ärzten. Also man darf jetzt denen allein nicht den schwarzen Peter zuschieben.
Nee, ja, das liegt auch nicht an den Ärzten. Das ist insgesamt so etabliert hier in Deutschland, dass die Ärzte gar nicht gegen vorgehen können eigentlich. Das ist was erstmal in der Politik geändert werden muss.
Ja, das stimmt. Das ist ja auch mit, also Thema Endometriose, dass wir halt sehr zeitintensiv sind, auch gerade in Gesprächen, aber keine Krankenkasse zahlt halt Gespräche. Also und die Ärzte können ja nicht permanent kostenlos behandeln und beraten, auch wenn sie das eigentlich müssten, um uns umfassend versorgen und aufklären zu können. Aber es bezahlt ihnen halt keiner. Und wenn das dann irgendwann dazu führt, dass man die Praxis dicht machen muss, dann ist ja irgendwie auch keinem geholfen. Also da sehe ich auch das Problem stark im System. Und ja, man kann nicht komplett, wie du sagst, den schwarzen Peter den Ärzten zuschieben.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass deswegen wahrscheinlich auch so viele Endometriose-Erkrankungen gar nicht entdeckt werden, oder?
Ja, also das ist ein Problem, dass zum einen, dass wenig drüber gesprochen wird, gerade Probleme bei der Menstruation, weil man nach wie vor denkt, das ist normal. Also da bin ich
das
auch.
Das ist schambehaftet.
Genau.
Noch, ne?
Und man denkt halt so, ja, okay, das ist halt schmerzhaft. Du kriegst sie und dir wird halt gesagt, ja, das tut weh, das ist unangenehm. Und wenn du dann von Anfang an von Tag 1 Durchfall hast und fast umkippst, wenn du dich nicht hinlegst, dann denkst du halt, das ist ja normal. Und das kommt im nächsten Monat wieder und das über Jahre. Und dann denkst du, ja, ist doch normal. Bis du dann irgendwann mit Anfang 20 erfährst, ja, nee, deine Freundinnen haben keinen Durchfall und die kippen auch nicht fast um. Also das ist, denke ich, ein großes Problem. Und eben, dass halt die Zeit fehlt, um da umfassend auf die Symptome einzugehen.
Ja, und auch einfach teilweise auch das Wissen, ne? Also das Wissen ist bei den niedergelassenen Gynäkologen halt in dem Umfang, wie es jetzt bei einem Endometriosezentrum oder bei zumindest einem Arzt ist, der sich intensiv damit befasst, überhaupt nicht so da. Weil das einfach im Rahmen des Studiums einen sehr, sehr kleinen bis gar keinen Teil einnimmt.
Ja, das ist ja auch bei den Hausärzten. Viele gehen ja auch erstmal zum Hausarzt. Und da bin ich teilweise schon echt froh oder überrascht, wenn die überhaupt schon mal was von Endometriose gehört haben, so blöd wie das klingt. Also das ist dann schon auch echt ein Problem, weil wenn man da hinkommt und jetzt beispielsweise so wie ich Unterrücken-Nierenschmerzen hat, dann viele, die denken dann vielleicht auch erstmal gar nicht irgendwie da jetzt dran, an einen Gyn oder so zu verweisen, weil die Symptome halt teilweise auch sehr diffus sind. Und wenn man sich mal damit beschäftigt, würde ich behaupten, es ist eigentlich nicht so schwer, das zu diagnostizieren, aber wenn man das Wissen halt nicht hat, dann kann man da schon lange im Dunkeln tappen.
Ja, klar. Ja.
Was denkst du, Jessie, wie gefährlich ist die Pille wirklich? Also ich zum Beispiel habe auch durch die Pille Migräne mit Aura sehr oft gehabt. Nicht dadurch ausgelöst, ich hatte es auch schon vorher, aber es ist auf jeden Fall gehäuft aufgetreten. Zudem kann sie auch Osteoporose hervorrufen.
Ja, das sehe ich auch als problematisch. Ich finde es schwierig zu sagen, wie gefährlich ist sie wirklich, weil ich glaube, sowas lässt sich immer nicht ganz genau feststellen, weil was ist Kausalität, was ist Korrelation? Aber es gibt ja schon einige Untersuchungen, gerade was das Thromboserisiko angeht. Das ist ja gerade auch sehr in den Medien, wo einfach die Kombinationspille das Risiko 2- bis 4-fach erhöht, wo ich mir dann schon denke, ist es mir das wert, da mein Risiko für solche gefährlichen Erkrankungen zu erhöhen. Ähnlich bei der Depression, da steigt es ja um 40% und bei jungen Frauen unter 19 sogar um 80%. Risiko an einer Depression zu erkranken. Ja, da gab es eine große Studie von der Uni Kopenhagen, die haben das über 13 Jahre erforscht und da kamen diese Zahlen raus. Bei 1 Million Frauen, wo ich mir schon denke, das sind valide Zahlen und ganz viele Frauen berichten das ja auch, auch dass die Suizidrate steigt. Und das finde ich halt schon sehr gefährlich. Und dann entzündliche Darmerkrankungen, Lebertumore, Schilddrüsenunterfunktion. Da gibt es ja so viele verschiedene Ausprägungen. Wie du schon sagtest, Osteoporose ist ja auch ein Thema, vor allem ja auch bei der 3-Monats-Spritze. Die ist da ja auch ganz, ganz gefährlich dafür. Also sie hat definitiv ihre Risiken. Ich finde halt wichtig, dass jeder darüber aufgeklärt ist. Und wenn man sich dann dafür entscheidet, das dann in dem Bewusstsein tut, dass man diese Risiken eingeht. Das Problem ist in meinen Augen vor allem, dass viele Frauen gar nicht wissen, welche Risiken damit einhergehen. Und das macht es so gefährlich. Und dass halt bei der Verschreibung auch nicht untersucht wird. Hat die Frau zum Beispiel einen Faktor 5 Leiden, dann dürfte die Pille eigentlich gar nicht verschrieben werden, weil das Thromboserisiko ja massiv nach oben schraubt. Und solche Sachen passieren da nicht. Ich wurde danach auch nicht gefragt. Und das finde ich halt sehr kritisch.
Also ich wurde schon, also ich habe diesen Bogen bekommen, den man bei jedem Arzt bekommt, wenn man dahin geht. Da stand auch, also habe ich auf jeden Fall auch Migräne draufgeschrieben, aber es wurde überhaupt nicht darauf eingegangen. Ich habe den Zusammenhang auch ganz lange überhaupt nicht bekommen, weil ich das auch nicht wusste. Ich wusste nicht, dass das zusammenhängt, weil es mir niemand erklärt hat. Und irgendwann hat eine Arbeitskollegin mich darauf hingewiesen, dass es bei ihr von der Pille kam und tatsächlich war es dann auch so.
Ja, da gibt es ja ganz viele Frauen, die an Migräne erkranken dadurch. Es gibt aber teilweise auch Frauen, bei denen es verbessert wird. Und deswegen ist es eben so ein bisschen verwaschen und schwer zu sagen. Und man kann da nicht sagen, das ist so und so. Und deswegen, das macht es, glaube ich, auch so kritisch, weil man halt nicht das direkt voneinander ableiten kann. Aber die Erfahrungsberichte sprechen ja schon dafür, dass es da Zusammenhänge und Probleme gibt.
Ja, definitiv.
Es kommt ja auch immer wieder die Frage, wie hoch die Erfolgsaussichten sind durch die Pille in Bezug auf Schmerzbekämpfung und Wachstumsstopp bei Endometriose. Es gibt Studien dazu, die sagen, dass die Erfolgsaussichten in der Schmerzbekämpfung bei ca. 50% liegen. Deshalb können wir da einfach nur sagen, ihr müsst es ausprobieren. Wir können nicht sagen, ja, das klappt bei dir auf jeden Fall, weil du die und die Endometriose hast. Man muss es wirklich testen. Ich finde, es ist immer wichtig dazu zu sagen, dass es von den meisten Ärzten eher als eine Art Verschnaufpause als eine Dauerlösung gesehen wird, weil man kann jetzt beispielsweise GnRH-Analoga, die kannst du nicht durchgehend nehmen. Also das ist schon echt ein heftiges Hormonpensum und man greift da extrem in den Körper ein. Das ist keine Dauerlösung. Das muss man individuell mit dem Arzt besprechen und das ist, wie gesagt, immer gut für eine Verschnaufpause, aber ich denke, es ist wichtig, dann auch andere Lösungsansätze zu finden, wobei ich da jetzt mit Frau Dr. Mexner ein interessantes Gespräch drüber hatte, weil sie es so erklärt hat, dass es ja auch nicht ganz in Anführungsstrichen normal ist, dass wir heute erst so spät Kinder bekommen. Also früher hat man ja viel weniger geblutet, weil man viel früher, vor der Pille angefangen hat, Kinder zu bekommen, dadurch weniger Blutungen und trägt vielleicht auch ein Stück weit seinen Teil dazu bei, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, mal auch eine Periode auszusetzen. Das war das, was ich dir übrigens noch erzählen wollte, Laura, was ich sehr, sehr interessant fand. Ja, sie schreibt aktuell an einem Buch, Ich hoffe, es kommt bald raus, dann werden wir dazu mehr erfahren. Das ist nämlich auch sowas, was ich so jetzt an Info noch nie hatte, wo sie auch sagt, klar, es ist nicht cool, das mit künstlichen Hormonen zu machen. Aber wie gesagt, also ich werde jetzt 30, da haben manche Frauen halt schon irgendwie 3 Kinder gehabt und dementsprechend halt auch 3 Jahre mal nicht geblutet. Also finde ich, ist auch ein interessanter Punkt, wo ich jetzt nicht mehr zu sagen kann, weil ich da mich jetzt auch noch nicht rein recherchiert habe, aber ist vielleicht einfach mal interessant gehört zu haben. Ansonsten über den Wachstum lässt sich tatsächlich nicht besonders viel sagen. Es gibt wohl ein paar Ergebnisse, dass es am Bauchfell durch künstliche Hormone ganz gut in den Griff zu bekommen ist. Aber jetzt zu sagen, die Pille, die trocknet die Endometriose aus, finde ich schwierig, weil ich kenne auch einige Frauen, die sagen, sie nehmen die Pille bewusst nicht, weil sie dann einfach merken, wenn jetzt ein Darmverschluss sich anbahnt durch eine neue Verwachsung. Also das muss man auch sagen.
Und bei mir zum Beispiel haben die Hormone ja in dem Sinne überhaupt nichts gestoppt. Also das kann man auf jeden Fall nicht verallgemeinern.
Ja, und jetzt auch bei Navisan, das ist ja so die bekannteste, das sind dann Gestagene, ob und inwiefern die eine Endometriose bei Beschwerdefreiheit, wo man dann eben sagt, diese 50% Schmerzfreiheit greift, inwiefern die durch ein Gestagenpräparat am Wachstum dann aber gehindert wird, weiß man nicht, weil da gibt es keine klinischen Studien dazu. Deshalb finde ich es halt auch immer ein bisschen schwierig, wenn dann Ärzte sagen, ja, nehmen Sie die Visan, das trocknet die Pille, das trocknet die Endometriose aus. So, nein, wissen wir nicht.
Nee, also genau, wir wissen es nicht. Und dann ist es schwierig, so eine Aussage in den Raum zu werfen, weil eben viele dann denken, okay, jetzt muss ich diese Hormone nehmen, obwohl es ihnen gerade mit den Gestagenen ja besonders schlecht geht.
Genau. Und also wenn dann auch Ärzte zu euch sagen, ihr seid selber schuld, wenn eure Endometriose dann weiter wächst. Nein, das stimmt nicht. In den allermeisten Fällen ist hier nur von einer Schmerzlinderung zu sprechen. Und wenn ihr jetzt keine Schmerzerleichterung durch die Pille habt, plus dazu noch einen Arsch voll Nebenwirkungen, dann ist, glaube ich, die Lage klar und man kann sagen, okay, das bringt mir jetzt einfach in dem Fall nichts. Und dann kann man auch noch mal 1, 2, 3, je nachdem, wie experimentierfreudig man da ist, ausprobieren und gucken, ob es damit besser wird. Aber lasst euch da nicht unter Druck setzen. Und wenn ein Arzt so spricht, dann seid ihr definitiv beim Falschen. Also dann sucht euch da bitte jemanden, der euch da keinen Druck macht. Ich bin zu Dr. Renner hin und habe gesagt, so und so ist die Lage, aber mit künstlichen Hormonen brauchen Sie mir nicht kommen, werde ich nicht nehmen. Und damit war das Thema vom Tisch.
Und so ist auch richtig.
Ja.
Jessie, was können Frauen denn unterstützend tun, wenn sie auf die Pille angewiesen sind?
Also ich würde sagen, ganz, ganz wichtig ist da, dass man vor allem auf seine Leber und den Darm achtet, weil die durch die Pille ja schon stark belastet werden. Also dass man versucht, eine leber- und darmfreundliche Ernährung zu integrieren in den Alltag, so gut es eben möglich ist. Also ganz vielen Frauen hilft es, auf Milchprodukte und Gluten zu verzichten, zum Teil auch auf Fleisch, weil das halt oft mit Antibiotika oder Hormonen belastet sein kann, wenn dann halt möglichst da auf Bioprodukte setzen, wenn man nicht aufs Fleisch verzichten will. Und halt bei der Leber, ja, Alkohol ist natürlich so eine Sache, die schwächt die Leber, weil das halt abgebaut werden muss. Und Bitterstoffe in die Ernährung würde ich unbedingt einbauen. Also so Sachen wie Löwenzahn, Artischocke, Mariendistel und ganz viel trinken.
Ja, das nehme ich auch.
Genau, super. Und für den Darm, ja, da ist halt auch ganz, ganz wichtig, dass man genügend Ballaststoffe in seiner Ernährung hat, weil die putzen den Darm immer schön durch. Und dass man halt auch auf die Omega-3-Fettsäuren achtet, weil die ja antientzündlich wirken und die Pille ja schon Darmentzündungen fördern kann. Deswegen würde ich da unbedingt darauf achten, eben so Sachen wie Omega-3-Fettsäuren oder auch Kurkuma und Ingwer, die ja auch beide sehr antientzündlich wirken, da einzubauen. Und natürlich auch ausreichend Bewegung, weil das dem Darm auch immer hilft, seine Arbeit besser verrichten zu können.
Da hast du jetzt die perfekte Endometriose-Ernährung beschrieben. Ja. Also, das alles wird auch wirklich Frauen mit Endometriose empfohlen, auf Milchprodukte zu verzichten, weniger oder halt am besten kein Fleisch, Gluten, Histamin ist ja auch bei vielen noch so ein Thema. Das mit den Bitterstoffen hat mir meine Heilpraktikerin auch gesagt. Und kennst du bestimmt Bitterliebe?
Ja, die teste ich tatsächlich gerade.
Ja, genau. Oh Gott, die sind furchtbar bitter. Aber die habe ich zum Beispiel auch, genau. Dann haben wir noch eine Frage, das ist vielleicht ein bisschen tricky zu beantworten. Mhm. Und zwar, wie viel besser ist denn die Hormonspirale? Bleiben die Hormone wirklich nur in der Gebärmutter? Die wird nämlich ganz häufig bei Adenomiose eingesetzt. Adenomiose ist ja, das sind dann quasi Endometrioseherde in der Gebärmutterwand, mhm, in der Gebärmuttermuskulatur. Und das wird immer wieder empfohlen und gesagt. Ist es denn tatsächlich so, dass die Hormone nur in der Gebärmutter bleiben?
Also meines Wissens bleiben sie nur bei einem Bruchteil der Frauen in der Gebärmutter. Ich glaube, ich habe irgendwo mal die Zahl 50% gelesen, aber da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Allerdings ist es schon so, dass die natürlich auch ihre Nebenwirkungen mit sich bringt. Also sie ist sicherlich das beste hormonelle Verhütungsmittel, da sie eine vergleichsweise niedrige Dosis hat und auch sehr sicher ist. Anders als die Pille kann man die ja nicht irgendwie vergessen. Sie kann halt höchstens verrutschen. Aber die Hormone haben schon ihre Auswirkungen. Also auch da sind Depressionen häufig der Fall, Stimmungsschwankungen, solche Dinge. Und wie gesagt, also bei einem Bruchteil der Frauen kommen die Hormone auch in den restlichen Körper. Und ich glaube, vor allem im ersten Jahr wird da ein Großteil von dem Eisprung im Monat unterdrückt. Also ich glaube, so 80% haben keinen Eisprung im ersten Jahr und in den nachfolgenden Zyklen wird es dann ein bisschen weniger. Aber trotzdem, also es ist auch nicht das Nonplusultra.
Okay. Nee, das auf jeden Fall nicht. Aber also ich habe zum Beispiel auch die Hormonspirale und würde sagen, dass es mir damit zumindest besser geht wie mit diesen Gestagenpillen. Also mit denen hatte ich auch ganz furchtbare Stimmungsschwankungen, was ich jetzt hier nicht so habe. Nicht so krass auf jeden Fall und auch nicht diese depressiven Verstimmungen. Aber ja, es ist halt für jeden etwas, was er irgendwo ausprobieren muss. Ich habe zum Beispiel auch meinen Eisprung wie ein Uhrwerk funktioniert. Also bei mir wird da überhaupt nichts unterdrückt, was der Arzt mir in der Uniklinik auch nicht glauben wollte. Er meinte, nee, sie können gar keinen Eisprung haben, wenn sie die Hormonspirale haben.
Hä? Aber okay. Das sollte er eigentlich schon wissen, dass man da zum Teil schon einen Eisprung haben kann. Puh.
Ja, nee, er meinte, das wär Quatsch. Ich soll das jetzt auch aufhören zu sagen, dass ich währenddessen Schmerzen habe, weil habe ich ja nicht. Aber ich war mir 100% sicher, dass ich ihn habe, weil ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Ich weiß ja, wann ich meinen Eisprung habe und wie sich der anfühlt. Das weiß man als Frau. Ja, und dann war das Witzige, dass ich nämlich genau in dem Moment meinen Eisprung hatte und er dann auf dem Ultraschallgerät den auch gesehen hat. Ja, cool. Da habe ich gedacht, so viel zum Thema, die Frauen haben keinen Eisprung.
Hat er dazu dann irgendwas gesagt?
Nee, das wurde dann, also hat dann so gesagt, ach ja, hier ist ja jetzt hier so eine Follikelzyste, also ach ja, ah ja, okay. Hm. Ja.
Wahnsinn. Oh Mann, das ist ja echt Wahnsinn. Das Thema Östrogendominanz ist ja bei Endometriose-Patienten ein sehr, sehr großes, weil viele davon betroffen sind. Auf welche versteckten Östrogenquellen sollte man deiner Meinung nach so ein bisschen achten? Also jetzt zum Beispiel, es wird ja diskutiert, ob es im Trinkwasser ist, dann Milch, Fleisch, Soja, da gibt es ja dann auch diese Phytoöstrogene. Da herrscht auch ganz, ganz viel Unsicherheit.
Also bei der Milch würde ich auf alle Fälle sagen, darauf verzichten. Und auch aufs Fleisch, wenn das geht. Und genau, Kosmetik ist ja auch so ein Thema. Da sind ja ganz viele endokrine Disruptoren drin. Da würde ich auf alle Fälle gucken. Da gibt es ja auch diese App CodeCheck.
ToxFox.
Oder ToxFox, okay, genau, die gibt es auch. Genau. Wo man einfach dann die Inhaltsstoffe checken kann oder beziehungsweise halt einfach auf Naturkosmetik setzen, weil die schon von Natur aus eben weniger belastet ist. Das würde ich auf alle Fälle machen. Auch Plastik und Kleidung sind ein Thema. Also es gibt da ganz, ganz viele versteckte Quellen und ich würde sagen, je mehr man da für sich aufdeckt, desto besser. Alkohol ist ja auch östrogenfördernd, also da würde ich vielleicht dann auch mal ein bisschen vorsichtiger sein. Was so Phytoöstrogene angeht, die können sogar hilfreich sein, weil die ja auch diese Rezeptoren an die andocken und dadurch das Blockieren für die Endokrinen, also die Xenoöstrogene, die da eben auch andocken können und dann das ganze Hormonsystem einmal umdrehen. Also bei Phytoöstrogenen ist es wieder so eine Sache, die Dosis macht das Gift. Also in einer gewissen Anzahl ist es okay. Ich würde aber jetzt nicht immer Sojagranulat jede Woche essen, weil da ist es halt einfach schon in einer viel höheren Konzentration. Aber jetzt so ein Tofu oder ein Tempeh, das ist sogar eher hilfreich.
Okay. Gut zu wissen, dann brauche ich kein schlechtes Gewissen mehr zu haben. Weil da bin ich mir auch echt immer unsicher, weil ja, manche sagen so, manche sagen so. Ja, deshalb hast du gut erklärt, das kann ich so annehmen.
Super.
Zum Beispiel auch bei Sachen, die gespritzt werden, ist es ja schon extrem drin. Ne? Also zum Beispiel, was ich festgestellt habe bei Obst, wenn man es nicht im Bio holt, dann sind da ja auch, es ist ja auch gespritzt. Und man sieht es auch richtig, wenn man Backpulver dazu, also wenn man das Obst wäscht im Waschbecken und kippt Backpulver da rein, dann sieht man mal, was da so reagiert.
Mhm.
Und ja. So, ja, wurde mir gesagt, kann man das Obst, wenn es jetzt nicht bio ist, auch von dem Spritzmittel befreien.
Ah, okay, den Trick kannte ich noch nicht. Ich habe es immer mit Essig gemacht. Also in Wasser mit Essig eingeweicht in der Spüle, bevor ich es dann in den Kühlschrank geräumt habe. Aber tatsächlich, also da würde ich auch massiv drauf achten. Diese Pflanzenschutzmittel sind natürlich ein ganz großes Problem. Also da ist Bio wirklich das Beste. Da gibt es ja, glaube ich, auch die Dirty Dozen und die Clean Lebensmittel. Also ich glaube, so Sachen wie Knoblauch und Zwiebeln sind okay, wenn man die quasi convenient kauft und nicht bio, aber halt so Sachen wie Beeren zum Beispiel, die sind ja super stark belastet. Also es bringt natürlich schon was, je mehr man bio kauft, desto besser. Also ich kaufe all mein Obst und Gemüse nur in Bio-Qualität.
Ja, wir mittlerweile auch. Das hat sich auch stark geändert in den letzten Jahren.
Es wird ja auch überall günstiger angeboten. Also ich meine, auch bei Aldi oder bei Lidl hat man mittlerweile eine tolle Bio-Auswahl. Also das kommt ja immer mehr im Mainstream an.
Das stimmt, ja.
Und das Bewusstsein wird ja auch immer stärker, gerade auch in Deutschland, wie wichtig gute Lebensmittel sind. Weil wenn man sich mal so umguckt, in Italien wird ja zum Beispiel auch viel, viel mehr Geld für Essen ausgegeben als bei uns. Also es ist ja auch nicht so, dass... Also manche können es sich tatsächlich nicht leisten, aber ich glaube, viele wollen es sich einfach nicht leisten. Und dann kauft man sich halt dafür irgendwelche anderen Konsumgüter weniger, wo man eh nicht braucht, und investiert halt lieber ein bisschen mehr in eine gesunde Ernährung. Und dann ist, glaube ich, allen geholfen. Mensch, Tier, Umwelt, das ist auf jeden Fall ja auch was, wo ich Wert drauf lege und was ich wichtig finde und was ja Gott sei Dank auch immer mehr im Kommen ist.
Total.
Ja, absolut. Ich meine, das ist ja nicht nur jetzt die gesunde Ernährung auf dem Teller, das ist ja der zukünftige Körper, den man damit baut. Und ich glaube, das ist den Leuten immer nicht bewusst, dass das ja die Bausteine des Körpers sind, die man da isst. Und da sollte man schon drauf Wert legen, dass die von bester Qualität sind. Ich meine, ins Auto kippt man ja auch immer das möglichst beste Benzin und nicht Diesel in den Benziner. Also, dass das nicht funktionieren kann, ist ja irgendwo klar.
Ja, gutes Beispiel.
Ja, schon
für die Männer.
Ja, genau. Gerade für die ist aber auch schwierig zu vermitteln, warum man jetzt gerne Bio-Gemüse kaufen möchte und nicht die Champignons für 1,50 Euro von Aldi, die die Hälfte so teuer sind.
Ja. Ich glaube, da kommt dann auch häufig erst die Bereitschaft, wenn man halt dann wirklich Probleme hat, statt irgendwie präventiv was zu tun.
Ja.
Machen sie ja dann viele erst, ne, wenn man halt schon erste Auswirkungen irgendwie merkt.
Ja, genau. Das ist ein ganz großes Problem bei den Menschen, dass sie immer erst tun, wenn die Hütte schon brennt. Und vorher ist es das halt nicht wert, weil man da hat man ja kein Problem. Warum soll man dann investieren?
Das stimmt. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wenn es irgendwas gäbe, was du dir in Bezug auf die Pille wünschen könntest, was sich ändert oder verbessert, was wäre das?
Dass die Ärzte die Pille nicht mehr wie Bonbons verschreiben, sondern sich Zeit nehmen für die Patientinnen und sie genau aufklären über die Risiken und Nebenwirkungen, damit diese sich einfach bewusst entscheiden können, möchte ich das Risiko eingehen oder nicht. Das wäre mein allergrößter Wunsch.
Das wäre auch unser Wunsch.
Auf jeden Fall, ja, total wichtig. Und da einfach auch eine größere Aufklärung erfolgt, dass man sich die paar Minuten nimmt und die Mädchen da aufklärt, die da hinkommen. Das finde ich so wichtig, weil es bei uns einfach auch noch überhaupt nicht so war.
Das stimmt. Bevor wir zu den letzten zwei Fragen kommen, die wir immer all unseren Podcast-Gästen stellen. Auch nochmal der kurze Hinweis, Jessie, du hast einen Online-Kurs zum Thema Pille absetzen. Jetzt kann man den nicht jederzeit buchen. Kannst du da schon was dazu sagen, ob es den wieder geben wird, wann es den wieder geben wird? Du hattest den ja jetzt vor kurzem gelauncht und bist ja jetzt wohl aktuell auch noch mit den Mädels dran am Arbeiten. Möchtest du dazu noch ein paar Infos geben?
Na klar, sehr gerne.
Ja, bitte.
Also ich bin gerade mit meiner Kursgruppe wirklich dabei, Ihnen dabei zu helfen, die Pille abzusetzen, ohne diese Probleme, die danach halt auftreten können. Und die nächste Runde wird im Herbst starten. Also da werde ich auch bald eine Warteliste dazu veröffentlichen und dann hat man im Herbst wieder die Möglichkeit, daran teilzunehmen.
Und das können wir auf deiner Website, kann man das bestimmt sehen, oder?
Genau, auf www.bodysynchron.de ist die Warteliste dann verlinkt. Da kann man sich dann auch schon mal so ein paar Eindrücke vom Kurs verschaffen, wenn man sich dafür interessiert.
Cool. Ja, packen wir euch schön. Auch noch mal in die, Laura, hilf mir, in die Shownotes.
Shownotes.
Ja, ne, ich kann es mir in dem Leben einfach nicht mehr merken. Infobox, Shownotes, so beides.
Beides. Genau, wir haben dann noch zwei Fragen, die wir an unseren Podcast-Gästen stellen. Und zwar einmal, was bedeutet Endopowerment für dich?
Für mich bedeutet Endopowerment, dass man seine Weiblichkeit voll auslebt und sich nicht davon einbremsen lässt und das Ganze eher als Geschenk denn als Fluch ansieht. Denn wenn wir das akzeptieren und unseren Körper einfach so annehmen, wie er ist, dann können wir viel mehr erreichen, als wenn wir gegen ihn arbeiten.
Absolut.
Auf jeden Fall.
Sehe ich auch so. Ja. Ja. Das hatten wir auch letzte Woche so ein bisschen darüber.
Ja, genau.
Ja, dass man halt vieles einfach annehmen muss oder auch dann so, ja, Ziele, Träume, Wünsche, die man, wo man in Anführungsstrichen funktionierenden Körper für braucht, dann halt einfach neu ausrichten muss, wenn der Körper einem signalisiert, dass es halt so nicht mehr geht oder dass da in der Vergangenheit ein bisschen was vernachlässigt wurde. Deshalb hast du das sehr schön gesagt, ja.
Das freut mich.
Und unsere allerletzte Frage wäre noch, was ist dein liebstes Periodengadget oder alternativ hast du einen Tipp bei Periodenschmerzen?
Mir hilft tatsächlich bei Periodenschmerzen erstmal den Stress rausnehmen. Ich werde immer bestraft von meiner Periode. Wenn ich Stress habe, dann habe ich immer Schmerzen und sonst bin ich glücklicherweise schmerzfrei, wenn ich darauf achte, dass ich entspannt bin. Ansonsten Magnesium hat mir auch immer sehr geholfen. Dann auch akut, wenn man Schmerzen hat, einfach Magnesium einnehmen, 300 bis 600 Milligramm. Und natürlich der Klassiker, die Wärmflasche auf dem Bauch hilft immer.
Ja,
auf jeden Fall.
Ich meine, das ist ja auch immer wichtig zu sagen, Endometriose sind natürlich nicht nur Periodenschmerzen, aber so äußert sich es halt im ersten Step bei ganz, ganz vielen. Deshalb fragen wir das auch immer gerne. So hat es bei mir ja auch angefangen, immer während der Periode diese Schmerzen. Und ja, das sind auf jeden Fall gute Tipps. Auch das mit dem Magnesium nehme ich auch selber und während der Periode dann eben auch nochmal mehr als sonst. Und ja, vielen Dank, dass du da warst. Das war eine richtig schöne Folge. Ich glaube, das wird ganz, ganz vielen helfen, weil da wirklich so viel Verunsicherung ist. Und schaut auch bei Jessie auf ihrem Instagram-Profil vorbei. Da könnt ihr auch echt ganz, ganz viel lernen. Sie hat so viel coolen, kostenlosen Content. Und ja.
So viel coole Reels, die sie macht.
Ja.
Also deswegen, da allein dafür lohnt sich schon, bei ihr vorbeizuschauen.
Genau. Ich finde es ja auch so cool, wie dein Mann immer mit eingespannt wird. Das ist so schön.
Ja, ja, der freut sich immer mal wieder, wenn er einen Auftritt haben darf. Also ja, der hat Gott sei Dank gar keine Scheu.
Ich wollte jetzt nämlich fragen, wie viel Überzeugungsarbeit musste da geleistet werden. Aber es ist ja cool, dass er das gerne macht.
Ja, mein Mann ist eine Rampensau, der hat da gar keine Probleme.
Cool. Oh, schön.
Voll schön.
Ja, dann lasst uns doch gerne unter dem aktuellen Instagram-Post von Vanessa und mir euer Feedback zu der Folge da und gebt uns ein paar Sternchen auf Apple Podcasts und auf YouTube. Und dann freuen wir uns schon auf nächste Woche. Vielen Dank nochmal, Jessie, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch ein bisschen zu plaudern.
Ja, das ist schön.
Habt noch einen schönen Sonntag. Danke, Jessie, dass du da warst. Und wir hören uns nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.